Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13. Das ist jetzt...
Abergläubisch sind wir nicht, ne?
Ja, also ich meine, wir steigern uns. Wir hatten erst Folge 10, hatten wir Jubiläum. Folge 11 war die Schnapszahl. Folge 12 war jetzt gar nichts.
Doch, die Apostel.
Die Apostel, natürlich.
Und jetzt ganz biblische Grundzahl.
Und jetzt 13 haben wir die abergläubische 13.
Nein, nicht abergläubisch. Nein, Gläubige.
Wir gehen da auch in...
Ist aber echt keine biblische Zahl.
Obwohl das Thema jetzt ja vielleicht uns Unglück bringt.
Wir gucken mal.
Wir schauen mal.
Worüber reden wir denn?
Wir reden über das Thema Gewalt und wie Religionen mit Gewalt umgehen. Aber bevor wir jetzt uns gewaltig in dieses Thema stürzen, möchte ich noch ganz herzlich dich erst einmal begrüßen, denn du bist...
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin in Berlin.
Genau, und ich begrüße auch ganz herzlich, mein Name ist Markus Bartelt. Ich bin der Gastgeber und Host von diesem Podcast. Ja, wir werden das Gespräch jetzt mal ins Laufen bringen, denn grundsätzlich ist es doch so, liebe Elaine, dass eigentlich alle Religionen friedliebend sind. Also ich kenne jetzt keine Religion, wo in irgendeinen der Heiligen Schriften drin steht, du musst deinen Nachbarn oder jemanden, der anders denkt, ständig eins auf die 12 geben, bis der das damit macht, was du möchtest. Ja. Auf die 13 geben.
Ja, ich wäre schon dafür, dass wir uns diesen Worten nochmal nähern. Was heißt denn friedliebend? Und da muss man natürlich bei den Religionen auch nochmal unterscheiden, sind das Primär- oder Sekundärreligionen? Also sind es Religionen, die eine schriftliche Offenbarung haben oder sind es Religionen, die keine schriftliche Offenbarung haben? Weil immer dann, wenn ich Texte habe, muss ich fragen, wie lese ich die? Diese Texte. Was weiß ich über diese Texte und wie setze ich diese Texte um? Und dann ist natürlich immer noch mal die Frage, was heißt friedliebend? Welche Form von Friede ist da gemeint? Ist das ein Friede, der sich müht um den anderen, der dem nichts Böses will, der Gewalt ablehnt? Oder ist das so ein Friede, der, ich sag jetzt mal, ja, Hauptsache nach innen, Friede, Freude, Eierkuchen nach außen, ist alles wurscht.
Ich nehme jeden Frieden.
Ja, aber ich glaube, in diesem Bereich muss man einfach ganz genau jedes Mal gucken, worüber wir reden. Also Pauschalaussagen über Religionen sind in der Regel falsch. Also immer, nie, alle, niemand sind so Wörter, die in der Regel auf eine falsche Fährte führen. Deswegen
immer ist nie richtig.
Immer ist nie richtig, genau. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass alle Religionen friedliebend sind.
Das Christentum ist friedliebend?
War es nicht immer, sollte es sein. Also ich glaube, der Grundauftrag ist ein Auftrag des Friedens. Die Umsetzung hat in der Geschichte immer mal wieder zu wünschen übrig gelassen.
Gerade wenn wir über Geschichte sprechen, also auch jetzt in der Kirchengeschichte, natürlich gab es Gewalt. Ja, ja. Da können wir einfach nur mal das Wort Kreuzzüge reinwerfen.
Ja, was auch immer.
Was auch immer. Aber wie ist denn kirchengeschichtlich die Anwendung von Gewalt gerechtfertigt worden?
Auslöser war da Augustinus. Der hat sich Gedanken darüber gemacht, wie das werden kann, dass alle Christen werden. Und er hat in einer seiner Schriften das Wort benutzt, compelle intrare. Ja, es ist wieder mal Latein. Das ist in Kirchengeschichte ganz oft so. Also die Menschen compelle dringlichst aufzufordern, in die Kirche hineinzugehen, also sich taufen zu lassen. Das hat er begründet mit dem Taufauftrag des Matthäusevangeliums. Aber das ist eben... so eine Steilvorlage gewesen, compelle, kann halt auch einen gewalthaften Aspekt haben. Es kann einen freundlichen, überzeugungsmäßigen Aspekt haben. Also ich überzeuge jemanden, dass Jesus Christus das gute, göttliche Du ist, das eine Person zum Heil führt in der Gemeinschaft der Kirche. Ich kann das aber auch fürchterlich in Richtung, wenn du nicht willst, dann... zwinge ich dich dazu drehen, mit allen Machtinstrumenten, die dann Kirche als Staatskirche auch zur Verfügung standen.
Also ist es da aus dem Ruder gelaufen?
Ja, Und die bremsenden Kräfte waren zeitweilig nicht sonderlich groß. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich, glaube ich, in der Geschichte des Christentums und der Kirche so etwas wie Heilsangst breit gemacht hat. Also, dass man irgendwann angefangen hat, das lässt sich zeitlich auch gar nicht so genau festlegen, Angst zu bekommen, dass, wenn man Menschen nicht tauft, dass sie dann vom Heil ausgeschlossen sind. Also das lässt sich biblisch nicht rechtfertigen, aber das ist sozusagen ein Topos, ein Thema, was Kirchen bis weit hinauf in das 20. Jahrhundert beschäftigt hat. Was muss ich tun, damit Menschen in die heilbringende Institution Kirche reinkommen, die dann immer gleichgesetzt wurde mit dem Heil, was einem Kind Gottes durch die Taufe im Leib Christi geschieht. Also diese Vorstellung und die Ahnung darum und das Wissen darum, dass Gott eben einfach nochmal unendlich viel mehr Möglichkeiten hat, Menschen Wege des Heils gehen zu lassen, als das innerhalb der Institution der Kirche, Kirchen, möglich ist, das ist über lange Strecken der Geschichte einfach verloren gewesen.
Also man wollte ihnen ja eigentlich was Gutes tun.
Man wollte ihnen was Gutes tun.
Aber mit
tun.
Gewalt.
Genau. Die Mittel dazu waren, würden wir heutzutage sagen, nicht angebracht.
Der Zweck heiligt die Mittel.
Ja, das ist so ein Schlagwort. aber ja.
Wir haben ja selbst schon bei uns, also im Alten Testament, im Neuen Testament, durchaus widersprüchliche Aussagen. Ich breche das jetzt mal runter auf Auge um Auge, Zahn um Zahn, alttestamentarisch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, neutestamentarisch. Wie ist das denn jetzt für Christen? Wie sollen wir denn mit diesem Widerspruch eigentlich zurechtkommen?
Also erstmal zu diesem Auge um Auge und Zahn um Zahn in der hebräischen Bibel. Dieser Satz markiert einen enormen Rechtsfortschritt. Also diese sogenannte Talionsformel hat eingedämmt eine viel, viel ausuferndere Gewalt. Also man muss sich vorstellen, vorher war das partiell so, ich habe dem einen das Ohr abgerissen und als Vergeltung wird von der Gegenseite die gesamte Sippe platt gemacht. Also diese Talionsformel in der hebräischen Bibel ist schon ein Rechtsfortschritt, der sagt, wenn bei einer Auseinandersetzung ein Auge kaputt geht, dann darf als Vergeltung auch bitte nur ein Auge gefordert werden und nicht gleich, nee, so. Das kommt uns heutzutage natürlich immer noch barbarisch vor, weil wir mittlerweile eine Rechtsordnung haben, die einen Täter-Opfer-Ausgleich über andere Methoden versucht herbeizuführen. Aber natürlich haben wir das, weil unser Gerechtigkeitsempfinden sagt uns natürlich, eine Schuld muss gesühnt werden. Also das jetzt mal zu dieser Talionsformel. Das war ein Rechtsfortschritt. Und die Frage nach Gerechtigkeit hört auch im Neuen Testament nicht auf. Und dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist ja wie so eine Richtungsangabe. Ne? Aber natürlich weiß auch das Neue Testament und ganz viele Erzählungen darin, dass das auch nicht immer so doll klappt. Ne? Also das ist ja wie jedes Gebot oder wie jede Regelung menschlichen Zusammenlebens. Sie will eine Orientierung geben und dann muss ich mir schauen, was passiert, wenn das nicht eingehalten wird. Aber ja, dem Nächsten erst einmal wohlwollend entgegenzutreten, ist ganz klar ein Feature des Neuen Testaments. Also da gibt's auch noch vielleicht noch ein bisschen praktischere Beispiele, die das leichter verstehbar machen. Also in einem der Evangelien heißt es so, Jesus sagt da zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Nimm aus dem Gewaltakt die Gewaltlogik raus, indem du freiwillig mehr tust. Also ja, nimm wahr, dass dir da auf einer bestimmten Ebene Gewalt angetan werden soll, aber mach sozusagen die paradoxe Intervention, ja? Geh nicht auf die Gewalt ein. Anderes ganz bekanntes Beispiel, was ich nicht so gerne mag, mit dem Schlagen da. Also wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm die andere hin. Das ist jetzt kein Masochismus, ja, sondern nimm der Gewalt die Logik. Und ich glaube, das ist schon sehr spezifisch für das Christentum. Also diese explizite Aufforderung der Gewalt, nicht mit Gewalt zu begegnen. Also egal, in welcher Darreichungsform diese Gewalt kommt. Ne? Egal, ob physisch oder verbal oder wie auch immer. Sondern versuche, dieser Gewalt ihre Stoßrichtung zu nehmen, indem du dich antizyklisch verhältst sozusagen.
Klappt aber auch nicht immer.
Nein, also, natürlich nicht. Wir sind Menschen.
Ja, ne? Ja, ja, ist ja gut.
Aber die Frage ist halt, was gibt mir oder welches Modell stellt mir meine Religion vor Augen? Mhm. Also was ist sozusagen das Ideal, an dem ich mich orientieren soll?
versuchen wir das mal jetzt von dem Ideal eben mal nochmal runterzubringen auf einen Konflikt, der ja uns jahrelang beschäftigt hat. Ein Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, der auch, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig ganz vorbei ist.
Nordirland?
In Nordirland.
Ja.
Auch da ist ja Gewalt gerechtfertigt worden, ja, als Verteidigungsmittel im Grunde genommen. Wie ist das argumentativ von der Kirche zu rechtfertigen?
Gar nicht. Ich glaube aber auch, dass der Konflikt in Nordirland ein politischer Konflikt ist und nicht ein primärer Konflikt zwischen zwei Konfessionen. Ja. Das ist vielleicht so eine der großen Painpoints und Gefahren, Religion für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Und das funktioniert ja perfekt, weil Religion immer auch etwas mit unserer Emotionalität zu tun hat. Ja, und ich sage jetzt mal, in meiner Emotion bin ich viel, viel leichter triggerbar als in meiner Ratio. Und wenn es dann auch noch meine Emotion anspricht, die mich mit Transzendenz und mit dem über mich hinaus verbindet, dann bin ich ja doppelt triggerbar. Ne? Also du greifst meine tiefsten Überzeugungen an, also hau ich dir eins über und denkst, das ist, aber ja, ich halte den Konflikt in Nordirland für keinen Konflikt, primär religiösen Konflikt, sondern für einen politischen Konflikt der Religion und Konfession instrumentalisiert.
Das wäre meine Frage gewesen nach dem Instrumentalisieren, warum sich Religion...
Ereignet sich halt einfach perfekt dafür, ja? Weil es uns existenziell angeht und all das, was uns existenziell angeht, sind wir auch deutlich bereiter zu verteidigen. Kann man sich auch ganz klar machen, also wer es noch erlebt hat, Wehrpflicht und Zivildienst, im Anfang des Zivildienstes gab es ja dieses, nennen das jetzt mal salopp, Pazifismus-Examen, ja, das heißt, man kriegte dann so fiese Fragen gestellt, so nach dem Motto, der feindliche Soldat steht vor ihrer Mutter und will ihre Mutter erschießen, was tun sie? Und dann musste man, glaube ich, glaubhaft erklären als Christ, dass man natürlich den Soldaten die Mutter erschießen lässt, dass das rein menschlich gar nicht funktioniert, weil wir auf Verteidigung dessen, was uns gut und teuer ist, ich sage es mal, biologisch programmiert sind, sonst gäbe es uns als Spezies nicht mehr. Das ist da völlig übergangen worden. Also da ist dann auch die Idee eines friedlichen Christentums auch wieder benutzt worden, um Menschen in eine nicht lösbare Frage hineinzuzwingen. Ja, niemand kann beantworten, wie er oder sie reagiert, wenn der liebste nächste Mensch bedroht wird.
Wie sieht das denn aus? Ich habe das Gefühl, mein subjektives Empfinden, dass viele Konflikte, die wir sehen, die auch religiös geprägt sind, vor allen Dingen deswegen zustande kommen, weil wir fundamentalistische Ansichten haben. Also ich glaube, dass viele Christen, viele Moslems, viele Juden eigentlich miteinander existieren, koexistieren wollen und auch können und eigentlich auch den Frieden suchen. Aber wir haben fundamentalistische Glaubensanhänger in allen diesen Religionen, die tatsächlich darauf pochen, was du schon erwähnt hast am Anfang, dass die ihre Auslegung ihrer Heiligen Schrift das Nonplusultra ist und alles andere sich danach unterzuordnen hat. Ist Fundamentalismus das eigentliche Problem?
Ich sehe zwei Probleme. Das eine ist fundamentalistische Auffassung von was auch immer. Das geht auch weit über religiösen Fundamentalismus hinaus, macht halt nur wieder besser instrumentalisierbar, weil wenn ich Dinge als für nicht verhandelbar erkläre, dann bin ich viel, viel leichter sozusagen aufzuhetzen. Das zweite Problem oder der zweite Auslöser, den wir möglicherweise nicht so gut im Blick haben, sind Ressourcen und Ressourcenknappheit. Also ich glaube, das kann man im Nahen Osten ganz gut beobachten. Das ist eine super komplexe Situation und ich werde Däumel tun, sich jetzt herunterzubrechen. Aber ganz viel von Initialkonflikten hat zum Beispiel was mit der Verfügbarkeit von Wasser in der Region zu tun. Also ich glaube, bei Konflikten, in denen Sicherheiten in Frage gestellt werden oder ganz basic Ressourcen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stehen, das ist auch eine wahnsinnige Quelle von Gewalt.
Das würde aber heißen, dass wir mit...
Und das kann man alles religiös verbrämen, wenn man will.
Dass wir dann aber auch mit religiösen Friedensansätzen das gar nicht lösen können, weil die Motive hinter den Konflikten eigentlich nicht religiös sind.
Also man kann es nicht primär mit religiösen Friedensansätzen lösen. Ich denke, da wo Religionen sich der weiteren Faktoren eines Konfliktes bewusst sind, die verbalisieren können, die einordnen können, sie besprechbar machen können, sind sie ein Lösungsfaktor und können dann sozusagen, wenn sie ihre innere Sicherheit ausspielen können, das ist mehr gibt als das Hier und Jetzt. Und wenn diese innere Sicherheit nicht sozusagen in Konkurrenz treten muss zu der Quelle der inneren Sicherheit einer anderen Person, die einer anderen Religion angehört, dann sind Religionen, glaube ich, ein Friedensfaktor, ansonsten nicht. Also ich glaube, es hängt wesentlich davon ab, kann ich andere Faktoren wahrnehmen, kann ich sie einordnen, kann ich sie verbalisieren und dann bin ich so sicher in meiner eigenen Religion verankert, dass die Verankerung eines anderen, einer anderen in seiner oder ihrer Religion mir keine Angst macht. Also muss ich die Verankerung, den Rückbezug auf etwas Transzendentes beim anderen nicht bekämpfen, sondern kann ich mit ihm oder ihr gehen. Um eine Sache willen.
Berührungspunkte gäbe es ja viele.
Ja, natürlich.
In allen Religionen. Das ist ja das Problem nicht. Gäbe es aus deiner Sicht Mittel der Deinstrumentalisierung?
Meine Vermutung wäre, dass gläubige Menschen jedweder Religion, die sich eher auf der Beziehungsseite ihrer Religion, ich will das jetzt nicht auf der mystischen Seite sagen, aber eher auf der Beziehungsseite ihrer Religion befinden, das leichter können als die Menschen, die sich auf der dogmatischen Seite ihrer jeweiligen Religion befinden. Das hat ein bisschen auch was mit Fundamentalismus zu tun, weil wenn ich mein eigenes um jeden Preis verteidigen muss, dann ist es verdammt schwer, um einer Sache willen mit jemandem anderen Hand in Hand zu gehen.
Sehr schön.
Aber es lohnt sich darum zu kämpfen, glaube ich.
Das heißt, wir geben die Hoffnung nicht auf?
Natürlich nicht, wenn wir es willen.
Und ich glaube, dass Religion dann durchaus doch immer noch eine Quelle des Friedens sein kann.
Ja.
Und nicht eine Quelle der Gewalt sein sollte. Und wir werden damit die großen religiösen Konflikte vielleicht nicht ad hoc lösen können. Nein. Aber ich glaube, dieses doch darauf insistieren, immer wieder darauf deuten und hinweisen, ist vielleicht ein Prozess, der mittel- und langfristig dazu führen kann.
Und ich sage jetzt mal, wenn monotheistische Religionen ihre Selbstaussage ernst nehmen, dass es nur einen Gott gibt, dann streiten wir uns über Zugänge und über Bilder und über Verbalisierung dieses Gottesbildes. Aber wir können uns im Letzten nicht über den einen Gott streiten, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass wir Monotheisten sind.
Und damit liegt ja der Schlüssel zum Verständnis.
Denke schon.
Sehr schön. Also wir sind gut durch das Thema Gewalt hindurchgekommen. Wir sind uns nicht
so gewaltfrei wie möglich.
Wir sind uns nicht gegenseitig an die Gurgel gegangen.
Nein.
Das ist schon mal sehr schön. Ja, vielen Dank. Es war wieder sehr aufschlussreich und sehr spannend.
Ja.
Und wir beide sehen uns wieder und mit dem anderen hören wir uns wieder dann zur nächsten Folge.
Vielen Dank dir.
TheoQuest – auf der Suche nach dem Glauben.